Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist irgendwie so von allem etwas mit dabei. Es ist so ein bisschen Kinderwunsch, es ist so ein bisschen Mama-Gedanken und vor allem irgendwie so allgemeine Philosophiererei, was man, glaube ich, so auf alle möglichen Lebensbereiche übertragen kann. Aber ich glaube, gerade bei einer Sache ist es vielleicht für einen Kinderwunsch ganz interessant, weil ich da im Grunde so ein bisschen versuche zu erklären, wie ich das geschafft habe, das mit den vielen Fehlgeburten so zu überstehen, ne? Also woran ich da geglaubt habe, was mir da vielleicht irgendwie ein Strohhalm war oder was auch immer. Und da bin ich so auf meine Lebens-To-Do-Liste gekommen. Vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht glaubt ihr auch an sowas. Ich bin mal gespannt, wenn ihr mögt, gebt mir gerne mal eine Rückmeldung dazu. So, jetzt geht's aber los. Erstmal noch zum Thema Resilienz. Viel Spaß.
Noch mehr
Mama-Gedankengedöns. Da könnte ich wahrscheinlich 100 Jahre quasseln. Also genau, es gibt einfach so vieles, worüber ich mir da Gedanken mache und jeden Tag kommt irgendwie was Neues dazu, manchmal doppelt sich das, manchmal wiederholt sich das, manchmal bestärkt es mich, manchmal wirft es doch wieder neue Fragen auf. Ich hatte ja letztens ein bisschen das mit der Resilienz so angeschnitten und frag mich das echt, weil ich das natürlich nicht genau weiß und ich glaube, dass das helfen kann. Vielleicht kann man das eher so formulieren. Ich glaube, das kann helfen, wenn man eben eine sichere Bindung hat in seiner Kindheit und auch in der frühen Kindheit, wo man sich bedingungslos geliebt und gehalten fühlt und im Idealfall so angenommen wird, wie man eben ist und was man so alles mitbringt, nicht bewertet wird, nicht belächelt wird, nicht von oben herab behandelt wird und so weiter und so fort. Das, glaube ich, schafft gute Chancen auf eine, ja, so ein Urvertrauen und so eine Sicherheit, dass man sich auch mit sich selbst in dieser Welt irgendwie sicher fühlt. So. Und gleichzeitig kenne ich aber auch andere Beispiele aus meinem, wirklich aus meinem Umfeld auch, wo ich einfach weiß, die hatten echt eine richtig beschissene Kindheit. So, ne? Also ich spreche hier. Ja, ich möchte da gar nicht so detailliert denkt euch einfach was, ne? Also da gibt's unterschiedliche Dinge, aber zum Beispiel auch eine lange Zeit im Kinderheim verbracht oder sowas und einfach eben wirklich ja weggegeben und so. Und die Leute haben trotzdem oder vielleicht sogar gerade deshalb eine unfassbare Resilienz und eine Lebensfreude und eine, eine Kraft, so eine ureigene Kraft. Und vielleicht ist die daraus entstanden, aber nicht so dieses, nicht so mit dieser trotzigen jetzt erst Rechthaltung, weil das hätte ja wie so ein bisschen was Bockiges oder da würde vielleicht sowas wie Verbitterung drunter schlummern können oder so. Das ist es aber gar nicht, sondern es ist wirklich einfach, nee, ich habe irgendwie irgendwo woanders meinen Halt gefunden, was auch immer das sein mag, ne? Ob in mir selbst, im Glauben, in der Spiritualität, in meiner neuen Familie, in meinem Freundeskreis, was auch immer, habe ich so einen großen Halt gefunden, dass ich einfach mit Freude in und durchs Leben gehe. Deswegen, es liegt nicht immer alles in der frühen Kindheit, ne? Ich habe einfach nur die Hoffnung, dass man es vielleicht so drehen kann, dass man sagen kann, okay, wenn ich den Grundstein lege als Mutter mit bedingungsloser Liebe, mit sicherer Hafen sein, mit empathisch, verständnisvoll, zugewandt, liebevoll, all das, dass es dann äußerst schwierig ist, dass so jemand komplett aus der Bahn gerät und keinen Halt hat, nicht resilient ist, ne, sich verloren fühlt in dieser Welt. So. Andersrum, wenn man das alles nicht hat, heißt das nicht, dass das ganze Leben im Arsch ist, so, sondern man kann es trotzdem immer noch irgendwie drehen für sich und was Gutes rausholen und trotzdem resilient sein. Genau. Und das ist so ein bisschen die Frage, inwieweit bringen wir eigentlich das selber mit als Wesen, als Seele, als Charakter, wenn wir auf diese Welt kommen? Mit was werden wir schon geboren? Ne? Mit einer Leichtigkeit, mit einer Schwere, mit einer Ernsthaftigkeit, mit einer. Also was ist da schon angelegt und was wird geprägt? Finde ich super spannend, die Frage. Ich weiß gar nicht, ob es da wohl zu Studien gibt, aber das würde mich total interessieren, ob man das so in Prozentzahlen einteilen kann oder so, ne? Dass man sagen kann, okay, zu so und so viel Prozent, sagen wir mal 30, 40% bringt jeder seins mit, wie er so ist vom Wesen. Und dann, der Rest wird dann geprägt und können diese 40%, die man mitgebracht hat, angeknackst werden oder nicht? Also, ja, wahrscheinlich können die angeknackst werden, ne? Weil das Leben halt eben teilweise hart ist oder sein kann. Und das geht dann bestimmt auch an diese guten ersten fiktiven 40% ran. Ja, gerade der Kinderwunsch, ne, bringt das ja auch so mit sich. Also der Kinderwunsch schlägt einfach wirklich wie so eine, ja, wie so ein Brennglas irgendwie den Fokus auf die eigenen Themen. Je nachdem, wie lang der unerfüllte Kinderwunsch oder der erschwerte Kinderwunsch. Ich finde immer, unerfüllt klingt irgendwie doof, weil das klingt ja schon so, man müsste sagen, der bisher unerfüllte Kinderwunsch, ne? Oder der eben der erschwerte Kinderwunsch. Ja, der, ne, der, pff, da kommt man nicht drum rum. Also das ist doch hier, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne, der Satz von Rudi Assauer. Wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Und so ist es, ne, der Kinderwunsch sorgt dafür, dass der Schnee schmilzt. Und du siehst einfach, wow, was liegt hier alles rum? Was könnte ich mal wegräumen? Was müsste ich mir mal angucken? Was müffelt hier eigentlich schon die ganze Zeit unterm Schnee vor sich hin? Und ich habe mich mal gefragt, irgendwas stinkt, aber was ist es nur? Müsste ich mal ran an die eigenen Themen. Ja, also das finde ich spannend. Ich glaube, es gibt ja Resilienzforscher und weiß ich nicht was, ne? Da müsste ich mich nochmal mehr mit auseinandersetzen. Wenn ich da, falls ich das hier jemals veröffentliche und ich vielleicht nochmal schlauer geworden bin, dann hänge ich das nochmal hinten dran, falls es da irgendwelche Resilienzerkenntnisse gibt, was das fördert, woran das liegt, wie man das fördern kann, was hilft und so weiter, ne? Ja, genau. Das, was ich auch noch so, oh, ich habe noch so viele Sachen, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Also vielleicht noch mal kurz zu diesen Resilienz-Dingen. Ne? Da kann ich auch noch mal so eine Runde philosophisch werden. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht aber auch irgendwann mal zu den Fehlgeburten packe, weil man sich auch wirklich fragen kann, wie habe ich das gepackt? Ne? Also wie schaffen das Frauen ganz allgemein? Oder wie schaffen das Menschen mit Schicksalsschlägen? Wie schaffen das Frauen mit vielen Fehlgeburten oder überhaupt auch mit einer Fehlgeburt oder ein Kind verloren zu haben, wie schaffen die das? Wobei das ist auch ja einfach echt nochmal was anderes. Ach ja, das klingt immer so, als würde man es vergleichen oder einem Ranking anpassen, ne? Ich rede mal lieber nur von mir. Dann laufe ich nicht Gefahr, dass ich irgendjemanden verletze, so, ne? Also wie habe ich das geschafft? Ich habe mir das einfach immer so, oder mein Glaube ist, meine Vorstellung ist, dass es, also ich glaube schon an Gott oder an so etwas wie einen Gott. Ist schon auch ein bisschen kindlich noch, glaube ich. Es ist immer sehr kindlich, sehr simpel geblieben, meine Vorstellung davon. Das natürlich überprüft, das, was ich so als Kind mitbekommen habe. Und irgendwie bin ich aber ein bisschen dabei geblieben, muss ich sagen. Also ohne darauf festgelegt zu sein, ne? Aber da gibt irgendwas gibt es da für mich, weil es einfach zu vieles gibt zwischen Himmel und Erde, was wir einfach nicht beweisen können, wo wir als Menschen einfach an unsere Grenzen stoßen, weil wir das noch nicht bewiesen haben, weil wir das noch nicht beweisen konnten. Und ich halte das auch für Utopie zu glauben, dass man alles beweisen kann. Und ich für meinen Teil muss auch nicht alles bewiesen haben. Ich finde das auch schön, dass es zeigt doch nur Demut zu sagen, okay, hier stoße ich an meine Grenzen mit meinem irdischen Kleinkariertsein. da komme ich nicht weiter. So. Und ja, ich habe mir das einfach immer so vorgestellt. Und wann immer es hart wurde, gerade auch mit den Fehlgeburten, ich hatte das auch in der Folge über die dritte Fehlgeburt, habe ich das erzählt, dass ich da wirklich auch einen Moment hatte, wo ich dachte, oder wahrscheinlich mehrere Momente, aber den habe ich auch notiert, dass ich gedacht habe, ich glaube, ich zerbreche daran, wenn das jetzt wieder eine Fehlgeburt wird. Ich glaube, ich schaffe das nicht nochmal. Und als es dann immer mehr klarer wurde, okay, das wird wieder eine Fehlgeburt, habe ich dann eben auch gedacht, doch, ich schaffe das nochmal. Ich schaffe das nochmal. Also A, geht es ja auch gar nicht anders im Grunde. Und B, glaube ich halt zum einen, das hat mir da jemand zugetraut. Jemand traut mir das hier zu, dass ich das schaffe. Und was ich sogar fast, nee, ich weiß, das will ich nicht bewerten. Ich wollte gerade sagen, was ich fast noch wichtiger finde. Aber was noch dazu kommt, ist, ich selber habe mir das zugetraut. Ich glaube an sowas, also wir sind jetzt wirklich voll beim Glauben, ne? Ist nicht Wissen, völlig klar. dass ich glaube, dass ich auf diese Erde gekommen bin mit irgendeiner Aufgabe oder so. Also ich weiß immer gar nicht, ob ich so richtig an Reinkarnation glaube, aber ich irgendwie dann doch. Ich glaube, dass die Seele schon mehreres durch hat und es gibt junge Seelen und es gibt alte Seelen. Ne? Manche stehen am Anfang der Reise, manche sind schon ein bisschen weiter und ich glaube, es ist nicht wie so ein Parcours oder so. Ich meine, Harpe Kerkeling erzählt das auch wunderschön in Ich bin dann mal weg. Und so in etwa stelle ich mir das auch vor, dass es so bestimmte Säulen im Leben gibt, die sollen wir einfach jetzt erleben. Ne, die sind dran. Die gehören dazu zur Lebensaufgabe. Das sind Prüfungen, die müssen gemeistert werden. Wie so eine To-Do-Liste irgendwie. Und ich habe manchmal, habe ich da gesessen und gedacht, boah, scheiße, Lena, du hast dir deine To-Do-Liste wieder zu voll gepackt. Also so im Sinne von, also ich sehe, kennt ihr das, wenn ihr manchmal denkt, ach komm, ich hake den Scheiß jetzt einfach ab, was weg ist, ist weg. Also dass ich zum Beispiel denke, komm, ich mache heute Altglas, ich mache heute Altpapier, ich fahre heute noch zum Recyclinghof, ich miste heute noch den Dachboden aus, komm, den Keller auch noch direkt, dann machen wir das hier auch noch weg. Also dann renoviere ich noch, dann streiche ich mir oben noch die Dings, ich spüle das hier weg, die Wäsche mache ich noch. Also dass sich das so total anhäuft und man denkt so, boah, es hat viel. Komm, ich mach's, ich hau's einfach weg. Und da muss man aber ja sorgsam auch mit seinen Kräften umgehen, ne? Weil wenn ich sag mal, wenn ich am Dienstag schon die ganze To-Do-Liste abgearbeitet habe, bin aber dann fix und fertig am Mittwoch und dann kommt was Unvorhergesehenes, und dann habe ich aber keine Kraft mehr, weil ich mich am Dienstag schon vollkommen verausgabt habe. So, deswegen immer schön smooth angehen, die ganze Geschichte. Immer schön gemütlich und bequem, ne? Bisschen was wegmachen, dass man sich gut fühlt, aber nicht zu viel, sonst wird es zu anstrengend. Und immer wenn es anstrengend wird, dann lasse ich es. Also ich, ne, da fehlt mir manchmal ein bisschen der Ehrgeiz bei gewissen Dingen. Ja, und zwischendurch hatte ich aber das Gefühl, dass ich mein vorgeburtliches Ich, so, ich nenne es höheres Selbst, habe ich irgendwo mal gelesen, das fand ich irgendwie gut. Wenn mein höheres Selbst, das, ich sehe schon, wie es so überambitioniert da so eine Liste vor sich hat und dann darfst du so ankreuzen, was möchtest du in dem Leben alles mal so abhaken. Dann hast du das schon mal weg. Wie ich so denke, ja, komm hier, Krebs, mach mal die kleine Variante, so ungefähr, ne? Gefühl, hier, mach mal weg. Mutter früh verloren, komm, mach ich auch in diesem Leben. Was nehmen wir denn noch? Fehlgeburten? Ja, sicher. 1, 2, 3, 4, ach komm, wir nehmen direkt 5, was soll das? So, habe ich das auch schon mal weg. Dass ich da so überambitioniert dachte, das steckst du locker weg, weil ich das von der Draufsicht hatte. Und in der Draufsicht ist das immer alles ein bisschen besser zu ertragen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr manchmal in so einer richtigen Kacksituation seid, ist es einfacher, mal rauszugehen aus der Situation und sich das Ganze von oben anzugucken und das aufs Leben zu strecken. Und dann wird gesagt, okay, das ist jetzt gerade eine echte Scheißphase. Aber das heißt nicht, dass es ein Scheißleben ist. So, das wird sich auch irgendwann wieder verändern. Da wird sich ja was entwickeln. Das geht ja weiter. Das ist ein Prozess. Und das, diese Sicht ist dann eben, ne, oder keine Ahnung, ich konnte zum Beispiel häufig denken, im Kinderwunsch, das wird gut ausgehen. Irgendwie wird es gut ausgehen. Das heißt aber nicht, ne, wenn ich mir das von oben angucke und sagen wir mal meine 80 Lebensjahre mir von oben angucke, dann sind natürlich die 6 Jahre Kinderwunsch ein kleiner Bruchteil. Aber mittendrin, mitten auf dem Weg, mitten im Prozess, fühlt es sich eben zwischendurch knüppelhart an. Und manchmal habe ich wirklich mittendrin, in dem Gewusel zu sein, habe ich quasi auf die geguckt, die sich das vorher angeguckt hat, ne? Das höhere Selbst, die da klugscheißer großspurig mäßig gesagt hat, komm, hier hake ich alles ab in diesem Leben, die Prüfung. Was weg ist, ist weg. Und dachte, Mann, Mädel, du hast dir ein bisschen zu viel vorgenommen. War ich da ein bisschen zu überambitioniert? So, das habe ich mich schon zwischendurch mal gefragt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass mir dieser Glaube, diese Vorstellung davon, dass ich zum einen, dass wir auf Seelenebene sowieso immer verbunden sind und uns wiedersehen, ne, das ist ja auch, man sucht sich das ja nicht aus, was man glaubt. Und ich glaube das einfach und das hilft mir, das tut mir gut. Das macht für mich, glaube ich, vieles leichter oder vieles erträglicher zumindest, dass ich einfach weiß, Mama ist irgendwo, ne? Oder vielleicht auch unsere ungeborenen Kinder, die Seelen, die sind irgendwie, schwirren die noch mit rum und wer weiß, wo die jetzt gerade sind oder was die machen oder ob die uns sehen oder ob die sich zugehörig fühlen oder und im Grunde sind wir ja alle sowieso miteinander zugehörig, ne? Und das hat mir geholfen, also gerade natürlich die Vorstellung, Mama irgendwann wieder zu sehen und in Empfang genommen zu werden, wenn ich mal von dieser Welt gehe, ne? Mit, also die den Körper, die Hülle hier lasse sozusagen. Und dann woanders hingehe, in eine andere Sphäre, um dann vielleicht irgendwann wieder mal in irgendeinen Körper oder so zu, heißt das dann inkarnieren, reinkarnieren? Ihr wisst, was ich meine. Also, ja, das glaube ich und das hilft mir. Und das hat mir immer schon Halt gegeben und Kraft und Mut, weiterzumachen. So, hat mich manchmal auch ein bisschen von der Welt entfernt, glaube ich. Manchmal habe ich mich schon gefragt, jetzt gebe ich auch sehr viel Preis. Manchmal weiß ich nicht, ob ich ein bisschen mit Mama mal mitgegangen bin eine Zeit lang, dass ich nicht mehr so ganz eine Bodenhaftung, eine irdische hatte. Da habe ich mich sehr eben auch mit, nicht nur mit spirituellen, sondern wirklich auch ein bisschen mit esoterischen Dingen auseinandergesetzt und so. Und weil die Sehnsucht so groß war nach Mama, habe ich einfach manchmal schon ein bisschen vielleicht. Ich habe mir mal vorgestellt, wie bei Mary Poppins, weiß nicht, ob ihr den Film auch so gut kennt, da baut sie einmal quasi aus Wolken eine Treppe, wo die erst auf dem Dach tanzen und dann baut sie mit dem Regenschirm, macht sie so Stufen aus den Wolken und dann haben die so eine Treppe, dass sie quasi in den Himmel gehen können. Und ich habe so gedacht, ja, so die ersten 2, 3, 4 Stufen bin ich ein bisschen mit hochgegangen. So, und dann bin ich irgendwann wieder runtergekommen und jetzt bin ich natürlich voll und ganz, also, ne, das, ja, überlege ich gerade. Ich denke schon, dass mich wahrscheinlich speziell auch das Mama-Sein sehr geerdet hat. Und ich bin wieder sehr auf dem Boden, habe ich direkt das Bedürfnis, meine Füße auf den Boden zu stellen. Ist ja auch immer gut, ne, das zwischendurch mal zu machen, so die Füße so richtig auf den Boden zu stellen, wenn man so richtig Bodenhaftung hat. Ja, oh, ich könnte wieder, ne, philosophieren vor mich hin. Philosophieren ist das, glaube ich, ne? Ja, aber das hilft mir einfach, ne? Und ja, manchmal seid ihr vielleicht auch gerade an einem Punkt, wo ihr denkt, verdammte Hacke, wenn ich mir sowas nur vorstelle für mein Leben, habe ich mir meine To-Do-Liste vielleicht auch ein bisschen voll gemacht. Also das, was ich auch manchmal so mitkriege, was ich natürlich bei Klientinnen und bei Klienten mitbekommen habe oder was ich auch manchmal jetzt bei Instagram mitbekomme oder andere Begegnungen, wo ich denke, wow, manche Leute haben wirklich die To-Do-Liste sehr, sehr voll gemacht bekommen oder wer auch immer dann dafür so verantwortlich ist. Aber wo man wirklich denkt, wow, das sind echte Schicksalsschläge und die häufen sich auch noch so, ne? Ja, vielleicht mache ich ja irgendwann, dieser Podcast verändert sich ja auch gerade, dass es eben nicht mehr aus dem Auto geht. Es funktioniert einfach gerade nicht mehr im Auto. Deswegen ist es jetzt immer irgendwie auf anderen Wegen möglich oder so eine Mixtur. Und irgendwann könnte ich mir auch vorstellen, mal Gäste zu haben im Podcast. Und das könnte ich mir eben auch gut vorstellen, dann da einfach auch nochmal mit Menschen drüber zu sprechen, ne? Was das eigentlich bedeutet, resilient zu sein. Und woher bekommt man die eigentlich? Kriegt man die frei ausgeliefert? Erobert man die sich im Laufe des Lebens? Oder wie ist das eigentlich, ne? So, mal gucken, ob ich meine anderen Gedanken noch sortiert bekomme, wie viel Zeit ich noch habe. Das, was ich nämlich, oh, wo fange ich mit an? Ich habe 2 Themen. Einmal so ein bisschen Neurodivergenz und einmal, warum immer alles so schnell gehen muss. Ich glaube, ich fange mal mit dem Neurodivergenz-Thema an, weil da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe das nach wie vor nur, ich streife das immer nur und finde das einfach sehr, sehr spannend, das Thema. Also Neurodivergenz ist ja einfach nur, dass das Gehirn anders funktioniert als bei neurotypischen Menschen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind, glaube ich, 70% der Menschen neurotypisch und 30% neurodivergent. Ich glaube, da gibt es aber bei den 70%igen vielleicht auch nochmal eine Dunkelziffer, wo Leute das noch viel mehr sind, weil da zählt ja auch Unterschiedliches rein. Also ich glaube, High Need, Autismus-Spektrum, ADHS, sowas halt, ne? Und wenn ich mir dann überlege, dass das, was ich gelernt habe, gut, das ist auch noch ICD-10 gewesen, hat sich ja auch jetzt einiges verändert in den letzten Jahren nochmal, wieder klassifiziert wird und so weiter. Aber es gibt halt den frühkindlichen Autismus und so weiter, aber der wird eigentlich super selten, glaube ich, diagnostiziert, wenn ich da noch korrekt in meinem Wissen bin. Die meisten diagnostizieren nichts, bevor ein Kind 3 ist, ne? So, bis ein Kind 3 ist, ist aber verdammt viel passiert, ne? Und ich habe das dann schon manchmal gehört, dass Leute dann gesagt haben, ja gut, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich ja auch mich anders verhalten. Und das kann ich zum einen total nachvollziehen und zum anderen möchte ich das halt anders machen. Also ich möchte nicht irgendwie erst mich entsprechend meinem Kind gegenüber verhalten, wenn es irgendeine Form von Diagnose hat, sondern ich möchte einfach direkt von Anfang an gucken und mitschwingen mit dem, was mein Kind so mitbringt. Und das beinhaltet für mich, dass ich meinem Kind einfach glaube, was es mir erzählt und was es mir mitteilt und was es mir für Signale gibt an Gefühlen. Ich möchte die negativen Gefühle nicht verstärken. Ich möchte sie aber eben auch überhaupt nicht bagatellisieren, geschweige denn negieren. Ne? Also ich möchte meinem Kind völlig klar zeigen, oder sagen wir mal so, mein Kind zeigt mir ja völlig klar, jetzt bin ich verzweifelt, jetzt bin ich traurig, jetzt bin ich wütend, jetzt bin ich frustriert. Könnt ihr weitermachen mit was auch immer. Ne? Und da dann eben einfach entsprechend drauf zu reagieren und nicht sowas mitzugeben wie, hä, was ist das denn jetzt für eine übertriebene Reaktion? Das ist doch hier nur das und das so. Weil das ist eben wieder, und das weiß ich nicht, ist das Adultismus? Ich glaube schon. Wenn ich eben aus der Erwachsenenperspektive gucke, aus der Erwachsenenperspektive kann ich sagen oder einschätzen, okay, das ist jetzt eine gefährliche Situation und das nicht. Aus einer kindlichen Situation oder aus einer kindlichen Perspektive heraus, kann ich das aber eben manchmal nicht einschätzen. Ne? Manchmal überschätzen sich Kinder total. Man denkt, um Himmels Willen, du springst jetzt bitte hier nicht von da oben runter, weil da brichst du dir ein Bein, Minimum. Da kann das Kind das nicht einschätzen. Okay. Aber Gefühle kann man sich verfühlen. Ich denke immer, nee. Wenn zum Beispiel ein Kind Angst hat vor irgendwas, dann übertreibt es ja nicht. Da bin ich wieder bei dem Satz, diesem wunderbaren Satz von Nora Imlau. Dein Kind macht kein Drama, es erlebt ein Drama. Und wer bin ich denn, dass ich dann sage, Mäuselchen, also ganz im Ernst, da übertreibst du jetzt aber ein bisschen. Ne? Manchmal wird den Kindern ja nicht nur unterstellt, sie würden übertreiben und das nicht richtig einschätzen, sondern wird dann sogar noch Manipulation unterstellt, dass sie das machen, um irgendetwas zu erreichen. Und irgendwann kommt das sicherlich, keine Ahnung wann, aber in den ersten ein, zwei Jahren würde ich jetzt mal sagen, nee, drittes Jahr bin ich noch mittendrin, sprechen wir uns später. Ja, so, ne, das finde ich halt einfach komisch. Und deswegen, oder das möchte ich anders machen. So, das war jetzt doofe Bewertung, aber das möchte ich einfach anders machen und ich möchte das eben meinem Kind mitgeben, dass es ernst genommen wird. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle erzählt. Ich weiß nicht, wie viel sich hier wiederholt von dem, was ich immer so versuche, in Worte zu fassen von meinen Gedanken. Ja, auf jeden Fall, ich glaube immer, wenn man das macht, dann ist es am Ende egal, ob man irgendwann mal für irgendetwas eine Diagnose bekommt, weil es ist ja eher wichtig, in was für einer Verbindung und in was für einer Bindung stehe ich zu und mit meinem Kind. Und dann kann mich eine Diagnose bestärken und bestätigen. Unbedingt. Und ich kann eben durch bestimmte Diagnosen eine Erleichterung erfahren, weil ich denke, okay, alles klar, hier gehören wir hin. So und so ist das. Deswegen ist es auch wichtig, dann das und das zu tun oder sich so und so zu verhalten. Oder wir kriegen bestimmte Unterstützung oder sowas. Ne? Aber was das, also das meinte ich jetzt nicht. Ne? Dafür ist es natürlich total wichtig, dann auch Diagnosen zu haben. Aber das, wie gehe ich miteinander um? Das Zwischenmenschliche, die Verbindung, die Bindung. Dafür braucht es meiner Meinung nach keine, da brauche ich nicht erst eine Diagnose, sondern da geht es ja darum, ich gucke, was bringt mein Kind mit, was zeigt es mir, was gibt es mir und darauf reagiere ich. So, natürlich gebe ich meinem Kind auch was, es ist ja keine Einbahnstraße, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine, oder ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine, dass es so rübergekommen ist irgendwie. Ja, genau. Deswegen finde ich das immer so fies, wenn, das versuchen ja alle, da bin ich fest von überzeugt, dass das alle versuchen, hoffe ich zumindest. Und das Fiese ist aber ja immer, dass einer so reingegrätscht wird, ne? Dass man dann halt zum Beispiel versucht, das als Mutter oder auch als Vater so zu machen und eben die Bindung aufzubauen und die Bindung zu halten und zu stärken und auf das einzugehen, was einem das Kind gerade zeigt. Und wenn dann aber von außen, sage ich mal, erweiterte Familie, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Nachbarschaft, bla bla bla, wenn da dann kommt, oh, du verwöhnst sie aber auch, meine Güte, oder das und das. Oder dass einem eben gesagt wird, das wäre nicht in Ordnung, das so zu machen. Das, finde ich, macht es so wahnsinnig schwierig. Weil wenn man im schlimmsten Fall dann auch noch auf das hört, was man da manchmal aus einer anderen Generation an Ratschlägen bekommt, und sich hinterher einen Arsch beißt, wenn man denkt, nee, guck mal. Ne, weil das haben ja manche, dass sie sagen, jetzt haben wir eine Diagnose und wir wissen jetzt zum Beispiel, mein Kind braucht das halt. Also zum Beispiel dieses PDA-Profil, ne? Heißt das so? Ich bin gerade total unsicher. Ich glaube schon. Das ist irgendwas aus dem Spektrum auch, ne? So ein, da ist einfach eine Verweigerung von, also, wie formuliere ich das jetzt? Ich bin so matschig heute im Kopf. Deswegen kriege ich das, glaube ich, gerade nicht so klar auf den Punkt mal rausgesprochen. Also du kannst diesem Kind quasi anbieten, was es will. Jede Anforderung, auf jede Anforderung kommt eine Verweigerung. So kann man es vielleicht sagen. Wenn ich zum Beispiel sage, wasche jetzt bitte die Hände, wird das verweigert. Mach bitte das und das, wird das verweigert. Ne, das würden jetzt viele sagen, hey, ja klar, Autonomiephase, das ist bei jedem Kind so. Und beim Menschen oder bei Kindern mit einem PDA-Profil ist es halt in sehr ausgeprägter Form. Also da ist alles, was die Situation im Jetzt verändert, zu viel. So, also auch wenn man sagt, du liebst Achterbahn fahren und du liebst Freizeitparks und wir fahren jetzt in den Freizeitpark, dann ist da der Wunsch, in den Freizeitpark zu fahren, natürlich total groß da, aber die Hürde, sich aus dem Jetzt aufzuraffen, vielleicht sogar Schuhe anzuziehen, Jacke anzuziehen, ist so groß, dass das in eine Verweigerung geht. So. Und das gibt es halt eben, wenn das in so einer ganz stark ausgeprägten Form ist, so habe ich das zumindest verstanden, ne? Wie gesagt, ich bin überhaupt keine Expertin auf dem Gebiet, dann ist das dieses PDA-Profil. So. Und ja, ich kann mir nur vorstellen, wie das ist, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, dem es so geht. Und die Eltern haben mit Sicherheit 120.000 Mal mehr oft gehört, du musst dich jetzt auch einfach mal durchsetzen, du musst jetzt mal einfach konsequent sein. Also du bist doch hier, dann zwingst du dein Kind halt dazu, geht jetzt los, fertig aus. Das ist doch was, worauf ich das Kind mal freuen kann. So, ne? Also da ist, glaube ich, immer ganz viel Unverständnis da und immer dieses Gefühl von, na, die Eltern haben das aber auch wirklich nicht im Griff. Und das kommt halt on top und das finde ich so fies, weil natürlich setzt das sicherlich jeden unter Druck. Und wenn man dann aber eine Diagnose hat und das versuchen kann zu erklären, gibt es vielleicht mehr Verständnis. Aber bis dahin hatten es die Kinder schwer und hatten es die Eltern schwer. Weil die Kinder wahrscheinlich eine andere Unterstützung gebräucht hätten. Vielleicht haben sie auch genau die richtige Unterstützung bekommen, weil die Eltern das einfach gemacht haben. Ein Glück und wunderbar. Aber es ist natürlich schwer, sich da immer gegen zu wehren. Ne? Wenn einem vielleicht auch Kinderärzte und so weiter sagen, nee, also da müssen sie sich jetzt wirklich einfach mal durchsetzen. Uff, schwierig finde ich das. Ich dachte, ich würde darüber nur kurz reden, hat mal wieder nicht geklappt. Ja, ja, also das finde ich irgendwie brutal, wenn man sich überlegt, ja, ich glaube nämlich, dass viele Mütter, vor allem Mütter, sicherlich auch einige Väter, oder sagen wir einfach mal, dass viele Eltern irgendwie sagen, ja, ich habe das doch eigentlich immer schon gespürt. Warum habe ich mich oder hätte ich mich mal noch mehr so verhalten? Und nicht immer nur, wenn wir so unter uns waren, sondern auch in der Öffentlichkeit, mich einfach so verhalten, wie ich gespürt habe, dass mein Kind das braucht. Aber ich habe es manchmal nicht geschafft, weil mir die Gesellschaft irgendwie verklickert hat. Dann habe ich es hier überhaupt nicht im Griff und habe als Mutter versagt oder als Vater. Ja, das ist schon scheiße, sowas, ne? Weiß nicht, ob sich da vielleicht überhaupt jemand gerade drin wiederfindet von dem, was ich hier erzähle. Schwierige Kiste, da immer sich treu zu bleiben und immer aufs Bauchgefühl zu hören. Ne? Ich versuche das und trotzdem irritiert mich das immer wieder, wenn mir Leute sagen, ich müsste Dinge anders machen oder das ist nicht in Ordnung, so wie ich das mache. Und ja, das habe ich nicht nur einmal gehört, ne? Habe ich öfter mal gehört. Und dann noch das andere Thema, warum muss immer eigentlich alles so schnell gehen? Das verstehe ich hier wirklich nicht, ne? Also jetzt klar, komm, ich bin ein gemütlicher Mensch, dann, da bist du bei mir sowieso an der falschen Adresse, wenn immer alles, und ich bin überhaupt nicht perfektionistisch, deswegen fällt mir das auch leicht zu sagen, dann schieben wir mal eine ruhige Kugel und lass uns langsam angehen und so. Aber das geht ja schon los, also ein Kind muss bitte ganz schnell sprechen können, ne? Das finde ich immer wieder verblüffend, das muss ganz schnell gehen und laufen. So, also das war zum Beispiel auch wo ich mich vorher gewappnet hatte oder wo ich auch wusste, das wird mich nicht so wahnsinnig tangieren, falls es bei uns länger dauert, ne? Irgendwie mit dem Sprechen oder mit dem Laufen oder so. Ich habe da nicht so großartig verglichen. Wir haben so E-Mails bekommen manchmal, was unser Kind jetzt dann angeblich alles können soll oder muss oder könnte oder was im Rahmen wäre oder so. Meistens hat mich das aber nicht sonderlich unter Druck gesetzt. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich glaube aber auch, dass es alles relativ zeitgemäß war, dann kann man es immer leicht sagen. So, ne? Aber damit habe ich gerechnet, bevor ich Mutter geworden bin, dass das halt kommt, weil ich das so im Freundeskreis mitbekommen habe, wie fies das manchmal war, dass Leute dann gesagt haben, wie, die oder der kann immer noch nicht laufen. Ja, dann müsst ihr aber jetzt mal langsam hier zur Ergotherapie und zur Physiotherapie und Osteopathie und so weiter und so fort. Wo ich immer schon dachte, boah, mein Gott, die machen das doch alle in ihrem Tempo. Und irgendwann wird es schon klappen, so. Ne? Das ist doch wirklich diese Grasnummer. Wenn man dran zieht, geht es auch nicht schneller. Und Kinder gucken halt, wo sie ihren Fokus hinlegen und was für sie halt wichtig ist gerade, wo ihr Interessengebiet auch liegt, was sie sich aussuchen, wo sie eben sich schneller entwickeln oder wo es dann eben ein bisschen länger dauert. Man kann ja nicht alles zeitgleich ploppt das alles hoch. Es wäre noch überfordernder, als das eh alles schon ist für so ein kleines Mäuselchen. Ne? Deswegen geht das halt der Reihe nach. Und dann brauchten halt manche ein bisschen länger dafür und andere ein bisschen länger dafür. Und bei anderen klappt halt was anderes schneller. Und so. Also diesen bescheuerten Druck habe ich ja noch nie kapiert. Dieses irgendwie, läuft er denn schon und spricht er denn schon? Was spricht er denn schon? So weiß er denn schon, wie er heißt und wie alt er ist? Und schläft er eigentlich schon durch? Und so, mein Gott. Boah. Manche ist natürlich einfach nur, man fragt halt was. So, und es ist so ein bisschen Smalltalk und man will Interesse zeigen und so. Und manche setzt Eltern da halt total unter Druck. Deswegen habe ich immer, dass ich glaube, da bin ich gewappnet für. Was ich nicht so ganz habe kommen sehen, ist, dass da einfach manchmal Erwartungen von anderen Menschen enttäuscht wurden, die sich zum Beispiel erhofft hatten, dass doch unser Kind bitteschön mit ihnen mehr spielt, mehr interagiert, mehr kuschelt, was auch immer. So, und ja, das ist halt nicht immer so, dass die Leute sagen, ach Manu, ich wollte die auch so gerne mal knuddeln und so, weil das kann ich ja total verstehen. Aber wenn halt das Kind keinen Bock drauf hat, dann muss es das natürlich auch nicht machen. So, ist ja klar. Sondern häufig wurde dann mir zurückgespiegelt, stimmt aber jetzt auch was mit deinem Kind nicht, ne? Wenn das jetzt gar nicht zu mir auf den Arm will und nicht mit mir spielen oder mal mit mir sich alleine mit dem Kinderwagen durch die Gegend schieben lassen oder so. Wo ich aus dem Rückblick denke, Kinderwagen war sowieso schwierig, mit jemand Fremdem schon mal gar nicht. Ging halt nicht so. Und ich, für mich war das völlig in Ordnung, für meinen Mann war es völlig in Ordnung, für die Kleine war es völlig in Ordnung, aber für manche im Außen war das nicht ganz in Ordnung. Oder die fanden das dann schade oder enttäuschend oder hatten sich was anderes erhofft oder was auch immer. Und das ist, wie gesagt, das ist ja für, können die ja enttäuscht sein und so weiter. Wenn die das so kommunizieren, ist das auch was ganz anderes. Aber dann zu sagen, ich bin enttäuscht, weil meine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Deswegen muss ja mit dem Kind was nicht stimmen. Deswegen ist da was auch mit eurer Bindung nicht in Ordnung. Ne? Du hältst das Kind so doll fest und lässt es nicht los und lässt es nicht gehen und sowas alles. Klar, bei deiner Geschichte auch verständlich. Und das hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben, ehrlich gesagt, manchmal. Weil ich damit überhaupt gar kein Problem hatte, von Anfang an nicht. So, nur wenn mein Kind damit ein Problem hat, dann zwinge ich es nicht dazu, zu anderen Leuten zu gehen. Ne, da sind wir wieder bei der Nummer so, gibt man einfach eine tendenzielle Opferhaltung mit im Sinne von, du musst aber dafür sorgen, dass die anderen glücklich sind. Und wenn dann aber Oma und Opa oder Tante und Onkel oder Nachbarn, wer auch immer, traurig sind, dann kriegt auf einmal das kleine Kind die Verantwortung für die Gefühle der Erwachsenen aufgestülpt. Das habe ich schon mal irgendwo erzählt an anderer Stelle. Das ist ja Bullshit, ne? Also, und auch gefährlich, so nebenbei, finde ich, ne? Ja, genau. Aber ich wollte ja eigentlich von wegen, jetzt bin ich ja total abgedriftet, wenn man mich einmal lässt, ne? Himmel, ich könnte wahrscheinlich so 3 Stunden Vorträge halten, wenn man mich lassen würde. Ob dann am Ende noch irgendjemand da sitzt und zuhört, ist die Frage. Ihr könnt ja stoppen. Genau, und dann ne, soll das Kind möglichst schnell laufen, möglichst schnell sprechen. Es soll möglichst schnell weg von Mama und Papa. Es soll schnell in die Fremdbetreuung. Wobei auch da, ne, man kann es ja nur falsch machen. Ne? Wenn man als Mutter schnell wieder arbeiten geht, bist du eine schlechte Mutter. Wenn du nicht wieder arbeiten gehst, bist du eine faule Sau und auch irgendwie eine schlechte Mutter. weil er dein Kind zu sehr einengst und so weiter, ne? Und wenn du dein Kind schnell abgibst, bist du auch unmöglich. Wenn du dein Kind allerdings nicht schnell abgibst, bist du halt auch wieder die Klette. Also wie du es machst, machst du es ja sowieso falsch. Das ist ja schon mal vollkommen klar. Zumindest für manche Leute, ne? Natürlich jetzt nicht für alle. Genau, also dann möglichst schnell weg. Möglichst schnell abgeben in die Kita, dann möglichst schnell in die Schule, den Schulabschluss ja auch ganz schnell. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir gerade beim Abi sind, da kenne ich mich nicht aus, aber das ging ja auch immer weiter runter, dass man möglichst schnell sein Abitur haben sollte. Dann muss man ganz schnell studieren und dann ganz schnell einen Job finden. So, wo ich mich immer frage, oder man muss ja nicht studieren, kann ja auch eine Ausbildung sein, ne? Wozu? Ich frage das ganz ernsthaft, wozu? Also wir müssen immer schneller mit dem Job anfangen. Die Rente kommt aber immer später. Das heißt, wir haben einen sehr langen Abschnitt im Leben, wo wir einen Job haben. Idealerweise. Weil darum geht es dann ja auch, dass wir möglichst einen sicheren Job finden, bei dem wir dann bleiben. Und dann machen wir jahrzehntelang das Gleiche. Also, oder? Ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Auch, dass ein Kind dann immer sofort alles korrekt aussprechen muss und so. Ich mag das so gerne, wenn die so noch ihre eigene Sprache haben und wenn die noch so ihr eigenes, das ist so lustig und das klingt so niedlich und ja, ich will, ne, da könnte man mir jetzt wirklich vielleicht vorwerfen, ich würde ausbremsen. Ich versuche natürlich nicht auszubremsen, aber wenn so ein Kind mit 2 gewisse Dinge noch nicht richtig ausspricht, sondern so eine ganz eigene Worte kreiert, finde ich das nicht nur zauberhaft, sondern irgendwie auch kreativ. So, und das sind doch auch so Running Gags, die vielleicht bis ans Lebensende dann auch bleiben, ne? Dass man sagt, früher hast du dazu immer das und das gesagt. Weil früher oder später wird man dem Kind ja schon noch erklären, dass es so und so heißt. So, oder im schlimmsten Falle, wenn es die Eltern selber nicht besser wissen, wird einem das irgendjemand in der Schule oder im späteren Leben sagen, dass gewisse Dinge. Und manchmal weiß man das ja auch selber erst später. Also, oder kriegt, dann blamiert man sich halt mal kurz, wenn man die Dinge falsch verstanden hat oder so, ne? Weiß gar nicht, was habe ich denn immer noch so ewig? Kavenzmann. Das ist jetzt, glaube ich, ein Ruhrgebietswort, deswegen weiß ich nicht, ob das jeder kennt. Das heißt Kavenzmann. Das heißt überhaupt nicht Kavenzmann. Ich habe immer gedacht, das heißt Kavenz. So mit EMPS heißt es nicht. Ist jetzt nicht dramatisch, glaube ich. Ich bin in meinem Leben ja einigermaßen durchgekommen, auch ohne, dass ich wusste, wie Kavenzmann richtig geschrieben wird, dass es nämlich Kavenzmann heißt. Und was gibt es denn da noch für Worte? Ich habe auch lange bei einem Weihnachtslied, ne? Ach, komme ich vielleicht gleich drauf, müsste ich jetzt nachdenken, dann höre ich auf zu reden. Ist auch immer ungünstig, ne, bei so einem Podcast-Format. Naja, jedenfalls finde ich, ist das zauberhaft. Und ich verstehe das nicht, weil als ich noch, jetzt kommt's, studiert habe. Ich habe nie wirklich studiert. Ich war eingeschrieben. Das war's. Ich hatte überhaupt keinen Bock zu studieren. Aber ich war für Germanistik, Sozialpsychologie und Philosophie eingeschrieben und habe auch so ein bisschen vor mich hin studiert, aber nie ernsthaft. Und habe parallel schon beim Radio gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann mein Volontariat gemacht, ohne ein abgeschlossenes Studium zu haben. Weil das, ich habe es auch nie angestrebt, ehrlich gesagt. Es war nur so, ja, jetzt hast du Abi, dann kannst du auch studieren. Puh. Wieder weiter sowas machen wie Schule, ist ja zum Kotzen. ja, jedenfalls habe ich noch auf Magister studiert. Ist das Magister? Ja, ne? Studiert und das war doch früher, war doch immer ein Studentenleben, ist so ein Lotterleben, hat man immer gesagt. Und dann, das geht ja überhaupt nicht mehr jetzt heutzutage. Das ist ja alles so eng getaktet und man muss da so schnell so durchrasen. Und ich denke immer, Himmel, wann sollen denn die Menschen mal Luft holen? Also, weil eigentlich gibt es doch nur diese Möglichkeit. Also ich finde immer jetzt in der Elternzeit zum Beispiel, habe ich mal die Möglichkeit auf Anarchie. Ne, dass ich sage, wir leben so in den Tag rein und wir gucken mal. Wir haben hier mal eine Krabbelgruppe, da haben wir mal ein bisschen Musikschule, dann haben wir natürlich noch andere Sachen vor, sind mal hier und da unterwegs. Ich bin total dankbar, dass das überhaupt geht. Das ging ja lange gar nicht, dass wir überhaupt unterwegs sein konnten so richtig. Von daher genieße ich das total, weil sobald das mit dem Kindergarten losgeht, geht doch dieser Scheiß los mit früh aufstehen. Da graut es mir jetzt schon vor im Dunkeln. Dann zum Kindergarten, dunkelkalt und dann müssen wir zum Kindergarten eiern und so. Natürlich habe ich da auch Bock drauf und das wird auch schön, aber dann geht das los. Und klar, Kindergarten geht noch, da kann man ja, glaube ich, auch mal sagen, wir kommen mal heute nicht oder wir sind mal in Ferien oder sowas, ne? Aber mit der Schule geht es schon nicht mehr. Ja, und wenn ich dann nahtlos, Kindergarten, Schule, nahtlos dass da was anreihe, was dann wieder, wo ich wieder früh aufstehen muss, wo ich wieder Verpflichtungen habe und dann kriege ich irgendwann irgendwo im Idealfall eine Festanstellung und dann bin ich ja im Hamsterrad. Weil im Idealfall kriege ich das dann irgendwann nochmal hin mit so einem Sabbatical oder so. Aber eigentlich ist das doch ein schöner Moment, nach der Schule zu sagen so, und jetzt, Leute, mache ich mal ein Päuschen. Ich bleibe mal stehen, ich gucke mal nach links und rechts, ich drehe mich vielleicht auch mal um und ich gucke mal, worauf ich so Bock habe. Und dann reise ich vielleicht ein bisschen oder probiere mal hier und probiere mal da, bevor ich mich festlege. Ich weiß, das ist ein abgefahrener Gedanke, ne? Aber ich habe das so gemacht und ich durfte das so machen. Meine Eltern haben mir den Freiraum gegeben und haben mir überhaupt keinen Druck gegeben dabei. Und da bin ich bis heute so dankbar, dass ich 0,0 Druck hatte, weil ich wollte einen Beruf haben, der mich erfüllt. Und ich habe oft gehört, ach, sowas gibt es überhaupt nicht, so ein Traumberuf und so weiter. Jetzt mach halt irgendwas, du musst ja mal was machen. Meine Eltern haben das aber nie gesagt zu mir, nie. Die haben darauf vertraut. Die haben auf meinen eigenen Prozess vertraut, die haben auf meine Fähigkeiten vertraut, auf mein Menschsein vertraut, dass ich meinen Weg schon gehen werde. Und deswegen nehme ich an, kann ich das auch. So, ne? Weil ich diese Freiheit gekriegt habe. Dafür bin ich unendlich dankbar. Ja. Und das wünsche ich mir so, dass das mehrere Menschen machen können. Also diejenigen, die das wollen zumindest. Ne? Gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, nee, ich will das echt schnell weghaben. Ich habe da total Spaß dran. Ich gehe da total drin auf. Ich brauche das überhaupt nicht, mich so umzugucken. Ich möchte auch nicht reisen oder so. Muss ja auch keiner machen. Ich finde nur blöd, wenn das vom System, sage ich jetzt mal so, von der Gesellschaft oder was auch immer, so erzwungen wird. Ne? Dass man sagt, du musst das aber machen. Sonst, ja, was eigentlich sonst? Ja, klar, irgendwie eigenes Geld verdienen ist echt cool. Aber ich habe sowieso, mit 13 habe ich mein erstes eigenes Geld verdient. Und seitdem habe ich immer irgendwas gejobbt und Kohle verdient. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Es ist dann eben nur noch keine richtige Festanstellung. Und dann denke ich mir manchmal, dann sind die Leute fertig mit ihrem Studium und dann sind die irgendwie Anfang, Mitte 20 oder so. Und dann, also A, haben ja gewisse Jobs, sind ja auch vor allem gut machbar, wenn da auch ein bisschen Lebenserfahrung mit dabei ist, denke ich immer so. Und ja, die kriegt man halt nur dadurch, dass man das Leben lebt irgendwie, ne? Und das alles so meistert. Ja, aber diese Vorstellung, dann auch mit Mitte 20 in eine Festanstellung zu gehen, um dann da irgendwie mit Anfang 70 wieder rauszukommen, boah, das ist eine lange Zeit, ne? Ja, das verstehe ich nicht, warum man das immer alles schneller fertig haben muss und immer schneller muss alles in trockenen Tüchern sein und so. Es hat sowas, weiß ich nicht, Gehetztes, aber wofür? Um schnell in Rente dann zu gehen? oder was? Ne? Oder, ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin mit der Philosophiererei für heute am Ende. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir mal eure Ansicht dazu. Das würde mich total interessieren, wie ihr das so seht. Ja, am besten über Instagram, ne? Folgt mir da sowieso gerne. Oh, und wenn euch meine Philosophiererei und mein Podcast hier gefällt, abonniert den bitte gerne und gebt mir Sterne. Am liebsten 5. Und gebt mir gerne Rezensionen, Kommentare. Bei Spotify sind es Kommentare, ne? Bei Apple Podcast sind es so Rezensionen oder bei Audible auch. Oder wo halt ihr auch das immer hört, gebt mir einfach 5 Sterne und abonniert den Podcast. Ich freue mich darüber wahnsinnig und es hilft mir natürlich auch total. So, bis zur nächsten Folge dann.